Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Die SVP und ihr Umgang mit Evelyn Wittmer-Schlumpf. Der Zentralvorstand stützt die Parteileitung und beharrt auf dem Ausschluss. Die Staumauer an der Grimsel. Sie darf vorläufig nicht erhöht werden. Das Urteil im Vergewaltigungsprozess von Seebach. Es wird weitergezogen. Der freundliche Mann aus Moskau, Wladimir Putin, und die Chefs der NATO-Länder begegnen sich betont entspannt. Der alte Mann aus Simbabwe, Robert Mugabe, will bei einer Stichwahl ums Präsidium erneut antreten. Der kritische Mann aus Großbritannien, Ex-UBS-Konzernchef Lukman Arnold, geißelt die heutige Führung der Großbank. Italien und das Kreuz mit Alitalia. Jetzt will niemand mehr die marode Fluggesellschaft haben. Und im Dossier blenden wir zurück in die 60er Jahre.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Der Traum von Martin Luther King. Was ist geblieben 40 Jahre nach dem Tod des Bürgerrechtlers? Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Roger Brendlin.
Der Zentralvorstand der SVP Schweiz hat am Nachmittag über das Vorgehen gegen Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf beraten. Das Gremium segnete die Ultimatumstrategie der Parteileitung ab. Der Entscheid fiel deutlich: bei 67 Ja, nur 5 Nein und 7 Enthaltungen. Marcel Jecke.
Der Zentralvorstand der SVP traf sich sinnigerweise im großen unterirdischen Schießsportzentrum Brünig Indoor im obwaldnerischen Lungern, um über die Anträge der Parteileitung zu befinden. Freiwilliger Austritt aus Partei und Bundesrat, so die Forderung. Ansonsten Rauswurf aus der Partei oder Rauswurf der Bündner SVP-Sektion. Evelyn Wittmer-Schlumpf habe aktiv bei ihrer Wahl mitgewirkt und Bundesrat Locher verdrängt, so der Vorwurf. Parteipräsident Toni Brunner meinte, die SVP lasse sich aber nicht bloßstellen vom politischen Gegner.
Der Evelyn Wittmer-Schlumpf missbraucht hat, und leider hat sie sich missbrauchen lassen vom politischen Gegner, indem sie zugesagt hat und in diesem Spiel, in dieser Intrige gegen die SVP Schweiz bei der Abwahl von Christoph Blocher aktiv mitgemacht hat.
Der Bündner SVP-Nationalrat Hans-Jörg Hassler zeigte sich enttäuscht, aber nicht überrascht vom klaren Entschluss. Die Bündner SVP gerate wohl bald in Zugzwang. Sie werde aber zur Bundesrätin Wittmer-Schlumpf stehen. Die Diskussion heute habe auch gezeigt, so Hans-Jörg Hassler, dass verschiedene SVP-Sektionen vor einem Ausschluss einer ganzen Sektion, wie das der Bündner SVP angedroht wird, möglicherweise zurückschrecken werden.
Marcel Jecke zum Entscheid des SVP-Zentralvorstands. Das Projekt zur Erhöhung der Grimsel-Staumauer im Berner Oberland ist blockiert. Das Berner Verwaltungsgericht hat das Bauvorhaben wegen Fehler bei der Bewilligungsvergabe gestoppt. Toni Koller.
In erster Linie argumentieren die Umweltorganisationen an der Grimsel mit dem Moorschutz. Die Anhebung des Seespiegels um 23 Meter beeinträchtigt nach ihrer Meinung eine verfassungsrechtlich geschützte Landschaft. Auf diesen Aspekt des Streits trat das Verwaltungsgericht aber gar nicht ein, denn es hat den Beschwerdeführern unerwartet in einem verfahrensrechtlichen Punkt Recht gegeben. Demnach lässt sich das ambitiöse Projekt nicht im Rahmen eines normalen Bauverfahrens bewilligen, wie es der Kanton Bern und die Kraftwerke gemeinsam ins Rollen gebracht haben. Dazu sei die geplante Veränderung des Systems Grimselkraftwerke zu komplex. Es brauche dazu, so das Gericht, ein neues Konzessionierungsverfahren. Konzessionsbehörde ist dabei der bernische Grosse Rat. Das bedeutet, ein entsprechendes neues Gesuch ist zu stellen. Das Projekt KWO Plus wird auch formell von der rechtlichen zur politischen Angelegenheit und wird sich über Jahre verzögern. Offen ist allerdings noch, ob die Kraftwerke diesen Entscheid ans Bundesgericht weiterziehen.
Toni Koller zum aktuellen Stand im Grimsel-Projekt. Das Zürcher Jugendgericht hat die beiden Haupttäter im Fall Seebach der mehrfachen Vergewaltigung und weiterer Delikte schuldig gesprochen. Der 20-jährige Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren verurteilt. Der knapp 18-jährige wird in ein Heim eingewiesen. Sie hatten im November 2006 in Seebach eine 13-jährige Schülerin an 5 Abenden vergewaltigt und ihre Taten zum Teil mit dem Handy gefilmt. Die Verteidiger wollen das Urteil weiterziehen. Im März ist die Teuerung in der Schweiz weiter gestiegen. Sie ist so hoch wie seit 14,5 Jahren nicht mehr. Die Jahresteuerung beträgt nun 2,6%. Grund für die erneute Teuerung im März sind hauptsächlich höhere Heizöl-, Diesel- und Benzinpreise. Die Kosten für die Pflege nach einem Spitalaufenthalt sollen in Zukunft die Kantone und die Krankenkassen übernehmen. Die Patienten sollen nichts zahlen müssen. Dies fordert die Gesundheitskommission des Nationalrats. Sie hat damit eine andere Haltung als der Ständerat. Dieser will, dass sich die Patienten zu 20% beteiligen. Im Grundsatz sind sich die Räte aber einig, damit Heimpflege und Spitex nicht zu teuer wird, soll die Grundversicherung nur noch Beiträge leisten, die nach dem Pflegebedarf abgestuft sind. Der größte Gipfel in der Geschichte des Verteidigungsbündnisses NATO ist beendet. Die Staats- und Regierungschefs trafen zum Abschluss Russlands abtretenden Präsidenten Wladimir Putin. Putin warnte die NATO erneut vor einer weiteren Ostausdehnung. Das Erscheinen eines mächtigen Militärbündnisses an Russlands Grenze würde als direkte Bedrohung betrachtet, sagte er. Bei den 3-tägigen Treffen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest hatte die NATO Kroatien und Albanien eingeladen, nächstes Jahr Mitglieder zu werden. Mazedonien, die Ukraine und Georgien müssen hingegen noch warten. Simbabwes Präsident Robert Mugabe gibt nicht auf. Er will bei einer Stichwahl gegen seinen Herausforderer Morgan Tsvangirai von der Bewegung für demokratischen Wandel antreten. Dies hat das Politbüro von Mugabes Partei ZANU-PF beschlossen. Eine Stichwahl wird dann nötig, wenn keine der Kandidaten die erforderliche Mehrheit von mehr als 50% erreicht hat. Offizielle Ergebnisse der Präsidentenwahl vom vergangenen Wochenende gibt es bisher nicht. Neben den USA fordert auch die Europäische Union, dass die Resultate sofort veröffentlicht werden. Mugabes Partei steht im Verdacht, die Verzögerungen für Wahlfälschungen zu nutzen. Der irakische Ministerpräsident Nouri al-Maliki hat angeordnet, die Offensive gegen militante Schiiten in ganz Irak zu stoppen. Gestern hatte der radikale Schiitenprediger Muqtada al-Sadr indirekt gefordert, die Angriffe auf seine Kämpfer einzustellen, sonst würden diese Vergeltung üben. Vergangene Woche waren Basra und andere südirakische Städte von schweren Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Anhängern al-Sadrs erschüttert worden. Die französische Regierung will in den kommenden 3 Jahren über 10 Milliarden Franken einsparen. Etwa die Hälfte davon soll durch Stellenstreichungen im öffentlichen Dienst erreicht werden. Jeder zweite Beamte, der pensioniert wird, soll nicht mehr ersetzt werden. Die anderen Sparmaßnahmen betreffen unter anderem die staatlichen Hilfen für Sozialwohnungen. In Deutschland wird gegen mehrere Polizeibeamte ermittelt. Sie sollen in Libyen illegal libysche Sicherheitskräfte bei der Terrorbekämpfung und dem Aufbau von Sondereinheiten ausgebildet haben. Ermittelt wird einerseits gegen Polizisten im Bundesland Nordrhein-Westfalen, andererseits aber auch gegen Mitglieder der Antiterroreinheit der Bundespolizei sowie gegen einen Soldaten der deutschen Armee. Laut den Behörden waren mehrere Beamte in ihrer Freizeit ohne Wissen ihrer Vorgesetzten nach Libyen geflogen. Für ihre Schulung wurden sie von einer privaten Firma bezahlt. Der Wettskandal um den deutschen Fußballschiedsrichter Robert Heutzer ist zu einem Ende gekommen. Heutzer und der Deutsche Fußballbund DFB einigten sich außergerichtlich. Der DFB verzichtet auf den vollen Schadenersatz. Heutzer muss lediglich einen Bruchteil, nämlich rund 125.000 Euro, zurückbezahlen, dies in monatlichen Raten. So will man laut DFB Heutzer ein neues Leben ermöglichen. Heutzer war wegen Wett- und Spielmanipulation zu knapp 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden.
Klimapflege auf höchster Ebene. Russland und die NATO vereinbaren eine pragmatische Zusammenarbeit. Der Tabubruch eines Insiders. Mit Lukman Arnold kritisiert ein Ex-Konzernchef der UBS seine Nachfolger und nützt damit auch sich selbst. Der schwierige Abschied vom Staatsluxus. Italien kann sich die Alitalia eigentlich schon lange nicht mehr leisten. Das schnelle Ende eines schönen Ziels. Deutschland zieht die Notbremse beim Biosprit. Der Wickeltisch am falschen Ort oder warum bauen Frauen anders und wie? Weiter dann.
And they said, we will shoot this dreamer and see what happens to his dream. Yes, you can kill the dreamer, but you absolutely cannot kill the dream.
Man kann den Träumer erschießen, aber nicht seinen Traum. Pfarrer Billy Kyles stand vor 40 Jahren auf dem Balkon des Lorraine Motels in Memphis, als Martin Luther King erschossen wurde. Wir fragen, wie steht es um Kings Traum heute? Lassen Sie uns Freunde sein. Mit diesen freundlichen Worten begegnete Russlands Präsident Putin den Staats- und Regierungschefs am NATO-Gipfel in Bukarest. Es hätte auch anders kommen können, denn vor allem die Frage der Aufnahme von Georgien und der Ukraine in die NATO hatte hohe Wellen geschlagen. Allerdings von wirklicher Freundschaft zwischen Russland und dem transatlantischen Verteidigungsbündnis kann nicht die Rede sein, eher von einem neuen Realismus. Die NATO verständigte sich mit Präsident Putin auf eine pragmatische Zusammenarbeit dort, wo man gemeinsame Interessen hat. Aus Bukarest, Fredrik Steiger.
Ganz offensichtlich sollte gleich am Anfang des Treffens zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und allen seinen Amtskollegen in der NATO für ein gutes Klima gesorgt werden. Grinsend ging US-Präsident George Bush auf Putin zu und meinte, der Kalte Krieg ist vorbei. Zur ganz großen Versöhnung reichte es dann aber doch nicht in Bukarest. Zu groß bleiben auf zentralen Gebieten die Differenzen. Als wichtigstes Beispiel nannte NATO-Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer die noch immer nicht abgeschlossene Erweiterung der NATO auf neue Länder.
It is clear that NATO enlargement more in general is a contentious issue between Russia and NATO.
Das bleibe für Russland ein sensibles Thema, wohl noch für lange Zeit. Dasselbe gelte für Kosovo.
I cannot report that this morning we saw stunning breakthroughs in this regard.
Auf diesen Feldern habe es daher auch keinerlei Durchbruch gegeben. Dennoch zeigten sich nach dem Treffen die meisten Teilnehmer zumindest erleichtert. Aus dem nun seit mehr als einem Jahr dauernden Streit habe man eines gelernt, sagte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Die psychologische Antwort heißt, nicht übereinander reden, sondern miteinander reden.
Und das sollte man künftig zwischen der NATO und Russland öfters tun, und zwar wie jetzt zum ersten Mal auf alleroberster Ebene. Und auch ganz konkret habe man etwas erreicht, was der NATO sehr am Herzen gelegen habe.
Man muss daran erinnern, dass eine sehr gute Kooperation sich entwickelt, jetzt auch im Blick auf Afghanistan.
Die vereinbarte Erlaubnis, russisches Territorium zu benutzen bei der Versorgung der 47.000 NATO-Soldaten am Hindukusch, spart der NATO zig Millionen an Transportkosten. Noch weit wichtiger aber ist der symbolische Gehalt. Russland ist nun beim Afghanistan-Einsatz, wenn auch nur ganz am Rande, mit von der Partie. Geradezu leutselig trat heute Nachmittag Wladimir Putin auf. Und auch er wollte vor allem die positiven Punkte in den Vordergrund stellen. Dazu gehört nach seinem Dafürhalten eben diese neue Kooperation in Sachen Afghanistan. Aber auch beim Katastrophenschutz oder beim Kampf gegen den Terrorismus und anderswo könne und müsse man zusammenarbeiten.
Однако намерены и дальше развивать практическое сотрудничество с альянсом в тех областях.
Es gelte, wo immer möglich, praktische Lösungen zu finden, überall dort, wo es gemeinsame Interessen gebe. Denn niemand könne heutigen Bedrohungen allein entgegentreten. Putin sprach gleich mehrfach vom positiven Geist des Treffens, vom Willen zu Kompromissen und von der Bereitschaft, die Anliegen und Sorgen der Gegenseite ernster zu nehmen als bisher. Das sind neue Töne. Nach den Provokationen und gegenseitigen Unterstellungen der vergangenen Monate. Möglich wurden sie auch dank zwei Beschlüssen auf dem NATO-Gipfel. Zum einen würdigt Moskau positiv, dass der Ukraine und Georgien, die es zu seiner Einflusssphäre zählt, zumindest vorläufig die Tür zur NATO noch nicht aufgetan wurde. Zum anderen schwinden die russischen Einwände gegen das US-Raketenabwehrsystem in Osteuropa, nachdem dieses auf dem Gipfel sozusagen NATOisiert wurde. Moskau sieht anscheinend darin nun eher ein Projekt, das der gesamteuropäischen und damit auch der russischen Sicherheit dient und nicht nur amerikanisches Muskelspiel verkörpert. So betrachtet übertreibt der NATO-Generalsekretär nur leicht, wenn er sagt,
I think I'm not exaggerating if I say that the NATO-Russia Council has become, I think, an essential strategic bridge across Europe.
Der NATO-Russland-Rat sei inzwischen zu einer strategischen Brücke zwischen Ost und West geworden. Die erhoffte, umfassende strategische Partnerschaft ist das zweifellos noch nicht. Aber Tatsache ist, man redet wieder miteinander, sachlich, offen und zielgerichtet. Und bereits am Wochenende soll es in diesem Sinn weitergehen, wenn sich Bush und Putin zu einer Art Abschiedstreffen im russischen Schwarzmeerkurort Sotschi begegnen.
Fredrik Steiger berichtete aus Bukarest. Weshalb geht es der UBS so schlecht? Was ist falsch gelaufen und was sollte sich ändern bei der größten Bank der Schweiz? Über diese Fragen haben sich schon viele geäußert. Heute kommt die Meinung eines Insiders hinzu, die von Luckman Arnold. Der ehemalige Konzernchef der UBS kritisiert insbesondere die Art und Weise, wie die Bank geführt wird. Der britische Banker fordert drastische Veränderungen. Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
Mit seinem Auftritt vor den Medien in Zürich bricht Luckman Arnold mit einem Tabu. Gefallene Manager, ausgeschiedene Chefs, sprechen in der Regel nicht über den ehemaligen Arbeitgeber. Luckman Arnold, der die Bank im Streit vor 7 Jahren verlassen hatte, hält sich nicht an dieses Tabu. Ruhig, unaufgeregt und in sachlichem Ton, ganz nach britischer Manier, holt der ehemalige UBS-Konzernchef zur Kritik aus. Die UBS habe den größten Verlust der europäischen Bankengeschichte gemacht. Die Krise sei noch nicht ausgestanden, deshalb melde er sich zu Wort.
UBS took one of the biggest concentration risks in history. And this is unacceptable under any banking scenario.
Die UBS sei eines der größten Konzentrationsrisiken in der Geschichte eingegangen. Dies sei inakzeptabel. Die Wurzel des Übels liege in der Führungsstruktur der Bank. Seit Jahren sei bei der UBS die Macht auf einen kleinen Führungskreis konzentriert. Störend seien vor allem die Rochaden innerhalb dieses Kreises. Verwaltungsräte wechseln ins Management und umgekehrt. Es gebe keine klare Trennung zwischen den Funktionen. Marco Sutter zum Beispiel war im Verwaltungsrat für die Risiken der Bank und somit für das Debakel mitverantwortlich. Nun sitzt der gleiche Mann im Management als Finanzchef. Es brauche eine ganze Reihe neuer Leute an der UBS-Spitze.
They need a fresh set of people in there to look at it. They need to get rid of this recycling of people, this very closed community that they have there.
Die UBS müsse aufhören, ihre Leute innerhalb einer geschlossenen Gesellschaft zu rezyklieren. So sei zum Beispiel der als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagene Peter Kurer die falsche Person, um die Bank zu führen. Peter Kurer sei zwar ein hervorragender Jurist, dies reiche aber nicht, um die grösste Bank der Schweiz zu führen. Die UBS müsse einen Schweizer Bankspezialisten suchen.
I believe that UBS should now run a proper search for an outstanding chairman.
Der neue Mann müsse außergewöhnliche Fähigkeiten haben. Mängel ortet Luckman Arnold nicht nur in der Führung der Bank, sondern auch in der Strategie. Die Krise auf den Finanzmärkten sei längst nicht ausgestanden. Die UBS müsse sich deshalb auf noch größere Verluste vorbereiten. Die geplanten Kapitalerhöhungen von insgesamt 28 Milliarden reichten nicht aus. Die UBS müsse sich von Geschäftseinheiten trennen. Der Verkauf des Asset Managements, also des Geschäfts mit grossen Kunden wie den Pensionskassen, würde bis zu 14 Milliarden Franken einbringen. Auch die Veräußerung zweier Tochtergesellschaften in Brasilien und Australien müsse ins Auge gefasst werden. Das Geld werde zur Überwindung der Krise dringend gebraucht.
It's like when you're in a sea, in a ship, which is in a storm, you throw everything overboard. You don't want to, but you have to.
Die UBS sei wie ein Schiff in einem Sturm, man müsse alles über Bord werfen, damit das Schiff nicht untergehe. Natürlich ist Luckman Arnold nicht einfach ein selbstloser Retter. Dass er sich in die Diskussion um die Zukunft der Bank eingeschaltet hat, hat natürlich mit Eigeninteressen zu tun. Seine Beteiligungsgesellschaft Olivant besitzt 0,7% der UBS-Aktien. Nun hofft Luckman Arnold mit seinen Interventionen auf steigende Aktienkurse. Die UBS ihrerseits hat zurückhaltend auf die Forderungen ihres ehemaligen Konzernchefs reagiert. Die UBS werde die Vorschläge überprüfen, sagte ein Sprecher. Der Verwaltungsrat habe sich erst vor wenigen Tagen gegen die Aufspaltung des Konzerns ausgesprochen und Peter Kurer bleibe der Wunschkandidat als neuer Präsident.
Die staatliche Fluggesellschaft Alitalia hat eine turbulente Woche hinter sich und jetzt macht das Wort vom Grounding die Runde. Fakt ist, der einzige Kaufinteressent, die französisch-niederländische Air France KLM, hat sich zurückgezogen. Ihr wurde das Verhalten der italienischen Gewerkschaften zu bunt, welche sich hartnäckig weigerten, die Verkaufsbedingungen zu akzeptieren. Air France KLM will nach einem Kauf bei Alitalia mehr als 2000 Stellen abbauen, die Flotte verkleinern, das Frachtgeschäft einstellen, die technischen Dienste ausgliedern und das Drehkreuz Milano-Malpensa herabstufen. Ministerpräsident Romano Prodi macht die Gewerkschaften verantwortlich dafür, dass sich der Kaufinteressent zurückgezogen hat. Sind tatsächlich die Gewerkschaften schuld? Das fragte ich Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini.
Nun, die Gewerkschaften hatten bisher keine gemeinsame Linie. Es waren zunächst 9, dann 8 Gewerkschaften, die mit dem Boss von Air France KLM, mit Spinetta, verhandelten. Und sie überboten sich gegenseitig in ihren Gegenforderungen an Spinetta. Sie wollten Sicherheiten. Verstehen kann man, dass die Gewerkschaften Angst haben, denn sie glauben, dass Air France KLM nur einen Teil der Streich- und Sparpläne vorgelegt hat und dass Alitalia, wenn es denn mal zur Gruppe gehören sollte, weiter ausgenommen werden wird, beziehungsweise dass dann weiteres Personal entlassen werden könnte. Tatsache ist freilich, dass Alitalia seit jeher auf viel zu großem Fuße lebt. Der Gewerkschaftssekretär Angeletti sagte heute denn auch in einem Interview, Alitalia habe so viele Piloten, dass es 3-mal mehr Flugzeuge fliegen könnte, als es hat. So viele Angestellte, dass es für 10 Unternehmen ausreichen würde und ein Callcenter, das doppelt so viel koste wie jenes der Konkurrenten.
Haben die Gewerkschaften, ob gewollt oder ungewollt, damit nicht Silvio Berlusconi in die Hände gespielt, der ja in den letzten Tagen eine italienische Lösung beliebt gemacht hat? Er sprach von finanzkräftigen einheimischen Investoren.
Nun, Berlusconi ließ vage durchblicken, es könnte italienische Interessenten geben. Und er sprach sich dagegen aus, dass Alitalia gewissermaßen für ein Linsengericht verschachert werde. Die Regierung Prodi habe katastrophal verhandelt, sagte er. Das alles ist natürlich Wahlpropaganda. Die Regierung hat ihn nun aufgefordert, er solle jetzt mit den Namen der angeblichen italienischen Interessenten herausrücken, was er nicht tut, weil es vermutlich keine gibt. Berlusconis Sprüche haben wenigstens einige von ihnen vielleicht in ihren Illusionen bestärkt, es könne so weitergehen wie bisher mit der alten Ineffizienz, mit dem alten Schlendrian.
Alitalia ist seit Jahren defizitär, aber Italien hat die Fluggesellschaft immer am Leben gehalten. Jetzt könnte das Ende kommen. Warum gerade jetzt?
Ja, Alitalia hat immer Geld verloren. Jetzt sind es nach den verschiedenen Schätzungen zwischen 2,5 bis 4 Millionen Franken im Tag. Alitalia war eben seit jeher ein Staatsbetrieb nach italienischem Muster, ein Betrieb, der am Subventionstropf der Regierung hing. Das ist nun aber nicht mehr zulässig nach EU-Regeln und Italien kann sich solchen Staatsluxus auch gar nicht mehr leisten.
Mehrere Millionen gehen da Tag für Tag verloren. Warum konnte sich die Air France KLM überhaupt für ein derart marodes Unternehmen interessieren?
Weil Air France KLM eine langfristige Strategie hat. Italien ist ein Tourismusland wie Frankreich. Dieses Geschäft möchten sich die Franzosen sichern, denn dieses Geschäft kann bei gutem Management rentabel sein. Und gleichzeitig möchten die Franzosen die Konkurrenz des mächtigen Norditalien ausschalten. Daher war eine der Auflagen an Alitalia, an die italienische Regierung, also den Mehrheitsaktionär, und dieser Auflage wird bereits nachgelebt, dass der Flugverkehr von Mailand Malpensa drastisch beschränkt wird.
Der italienische Finanzminister sprach diese Woche vom Vorbild der Swiss-Sanierung. Ist das ein zulässiger Vergleich, Alitalia-Swiss?
Der Vergleich ist völlig schief. Swissair war ein sehr ertragreiches Unternehmen bis zum Moment, wo die Manager mit der sogenannten Hunter-Strategie nicht reformierbare, defizitäre Fluggesellschaften einzukaufen begannen. Alitalia hingegen war nie profitabel. Swissair wurde also von unfähigen Managern heruntergewirtschaftet. Alitalia war stets bloß nur ein kostspieliges Aushängeschild Italiens.
Was heißt das alles unter dem Strich zum jetzigen Zeitpunkt? Hat Alitalia noch eine Chance zu überleben?
Das werden wir in der nächsten Woche sehen. Das Interesse von Air France besteht in Alitalia. Aber ein Grounding ist nicht auszuschließen, wenn die Forderungen der Gewerkschaften nicht zurückgenommen werden. Denn man kann die Gesellschaft so, wie sie jetzt ist, kann man sie nicht übernehmen.
Auskünfte und Einschätzungen von Rolf Pellegrini zur Krise um Alitalia. Die weiteren Themen hier im Echo der Zeit. Rückschlag für Deutschlands Klimaziele. Frauen würden anders bauen, wenn man sie nur bauen ließe. Und im Dossier der Heilige mit menschlichen Schwächen zum Todestag von Martin Luther King. Wenn es um den Schutz des Klimas geht, zieht die deutsche Regierung alle Register. Sie fördert Isolierungsprogramme, Solar- und Windstrom und sie sorgt sich sogar um die Autoabgase. Da aber die deutschen Karossen in ihrer Mehrzahl noch immer Benzinfresser sind, wollte Umweltminister Gabriel die Schadstoffe mit Biosprit reduzieren. Ab 2009 sollte der Anteil des Biosprits von 5% auf 10% erhöht werden. Daraus wird nun nichts. Heute zog der SPD-Politiker seinen Plan zurück. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Am Anfang stand die Idee und die schien gut. Künftig sollte dem Benzin in Deutschland 10% Biosprit aus Weizen, Rüben oder Mais beigemischt werden, der Umwelt zuliebe und den Landwirten zum Segen. Der Plan hatte nur einen Haken. Vor allem ältere Autos kamen mit der neuen Mischung nicht zurecht. Die Konsequenz lag auf der Hand. Ab 2009 hätten deren Halter eben statt Normal- oder Superbenzin eben Super Plus tanken müssen. Klare Mehrkosten, aber verkraftbar, fand Umweltminister Gabriel. Die Zahl der Betroffenen schien überschaubar. Ein Trugschluss, wie sich jetzt zeigte.
Ursprünglich sind uns mal von den Herstellern nur 375.000 betroffene Fahrzeuge genannt werden, die dann EC nicht vertragen. Jetzt sind es über 3 Millionen. Ich habe immer gesagt, wenn sich das der Millionengrenze nähert, ist Schluss.
Mit dem Biosprit vom Feld ist jetzt also Sense. Die Fahrer älterer Wagen können aufatmen und Umweltminister Gabriel ist blamiert. Er sei der Automobilbranche gegenüber offenbar zu gutgläubig gewesen, räumte der SPD-Politiker heute ein. Doch ganz allein will er den Flop nicht verantworten. Es sei schließlich die Union gewesen, die den Anteil von Ethanol ständig habe erhöhen wollen, sagte er. Stimmt nicht, konterte postwendend der Koalitionspartner, konkret Peter Ramsauer von der CSU.
Ich habe vor Wochen ihm schon gesagt, lieber Herr Gabriel, lassen Sie diese Faxen auf dem Rücken der Autofahrer.
Für Stimmung in der Regierung ist somit wieder gesorgt. Wie die Deutschen jetzt ohne Biosprit allerdings die ehrgeizigen Klimaziele erreichen wollen, ist weniger klar. Umweltminister Gabriel appellierte heute an die Automobilindustrie, nun mit technischen Mitteln den CO2-Ausstoß zu senken. Eine Forderung, die auch die grüne Fraktionschefin Renate Künast erhob. Doch sie geht noch einen Schritt weiter.
Wir brauchen eine neue Strategie bei den Autos, ein Tempolimit auf den Autobahnen, damit die Hersteller wissen, was zu entwickeln ist. Wir brauchen eine Kfz-Steuer, die nach CO2-Ausstoß geht. Und wir brauchen eine Bundesregierung, die in Brüssel klar sagt, 120 Gramm pro Neuwagen, mehr nicht.
Dem Biosprit trauen die Grünen übrigens so wenig nach wie die Autoverbände. Die Umweltschützer halten den Kraftstoff aus Getreide, nämlich gesamthaft betrachtet, für bedenklich. Er sorge dafür, dass die Lebensmittel letztlich weltweit knapper und noch mehr Wälder abgeholzt würden.
Häuser bauen, Straßen planen, Tunnel graben, Unterführungen konstruieren, Plätze anlegen. All das liegt auch heute noch vorwiegend in Männerhand. Und nicht immer entspricht das Ergebnis dann auch den Bedürfnissen der weiblichen Bevölkerung. Mehr Mitwirkung von Frauen in Planungsprozessen ist denn auch Thema an einem internationalen Kongress, der heute und morgen in Zürich stattfindet. Unter anderem ist da zu hören, wie Frauen bei öffentlichen Projekten in der Stadt Bern ihre Zeichen setzen. Eine Pionierstadt in dem, was man heute gendergerechtes Bauen nennt. Der Bericht von Toni Koller.
Es war die Zeit, als man noch nicht von Gender, sondern von geschlechtsspezifischen Bedürfnissen sprach. Aber das ist eine akademische Nuance. Nathalie Herren, langjährige Planerin beim Berner Stadtplanungsamt, erinnert sich ans Praktische.
Begonnen hat es Anfang der 90er Jahre, dass Frauen sich gewehrt haben gegen bauliche Missstände, zum Beispiel Orte, die dunkel sind, wo man sich fürchtet. Gab es auch Überfälle und so. Dann gab es einen Vorstoss im Stadtparlament, dass eine Fachstelle Sicherheit im öffentlichen Raum geschaffen wurde. Das war eigentlich so der Ursprung dieser Diskussion in Bern.
Nathalie Herren war diese amtliche Sicherheitsfachfrau und sorgte für frauenfreundliche Lichtverhältnisse in Unterführungen, Parks und Parkhäusern. Heute ist es in Bern üblich, beruflich qualifizierte Frauenteams bei großen Bauprojekten schon zu Beginn ins Planungsgremium einzubeziehen. Denn
ein Großteil der Leute, die dort arbeiten, sind mit technischen Fragen betraut. Die müssen sich um Leitungen kümmern oder um Tramschienen. Und Nutzerinnen und Nutzer, also die Leute, die dann wirklich auf diesem Platz sich bewegen, gehen dann vielleicht eben verloren oder vergessen.
Damit das nicht geschieht, haben Frauen aus Bauberufen etwa den Umbau des Berner Bahnhofplatzes begleitet, der samt neuer Unterführung demnächst eröffnet wird. Mit Erfolg.
Das war für mich der eindrücklichste Input. Da ging es um die Gestaltung der Aufgänge. Wie kommt man aus der Unterführung wieder rauf auf den Platz? Unten musste man noch Überreste der Stadtmauer berücksichtigen. Oben hatte es auch nicht viel Platz. Und die Fachfrauengruppe hat sich stark dafür eingesetzt, dass diese Treppe einsehbar ist und dass sie auch in der Richtung der Unterführung läuft und nicht abgeknickt. Und ich bin überzeugt, wenn die Fachfrauengruppe dort nicht mit am Tisch gewesen wäre, wäre man wahrscheinlich früher zufrieden gewesen mit einer Lösung, die nicht so gut wäre.
Aus diesem Ansatz heraus gründeten Architektinnen und Ingenieurinnenverbände sowie das Stadtplanungsamt in Bern schließlich die Organisation LARES, die mit Unterstützung des Bundes mittlerweile auch Bauprojekte etwa in Olten, Basel und St. Gallen mit Fachfrauen beschickt. Wie schon angedeutet, geht es dabei längst nicht mehr nur um spezifisch feminine Ansprüche. In Unterführungen Angst haben, betagt sein oder Kinderwagen schieben, das kann Frauen- und Männersache sein. Womit wir beim Gender-Begriff wären. Katrin Peter ist Projektleiterin bei LARES.
Gendergerechtes Bauen berücksichtigt Bedürfnisse eben dieser verschiedenen Rollen, egal ob es Frauen oder Männer sind. So ist zum Beispiel der Wickeltisch meistens bei den Frauentoiletten und nicht zugänglich für die Männer, die eben auch Kinder wickeln wollen. Und genau da setzen wir an.
Forderungen nach gendergerechtem Bauen erwecken dabei womöglich den Anschein des Selbstverständlichen. Beim Projekt für den Berner Breiten Rheinplatz zum Beispiel legte das weibliche Begleitteam Wert auf Licht in der Nacht, Transparenz und direkte Wege auch für Rollstühle, was eine grüne Politikerin als unverdächtige Zeugin im Publikum zur Aussage verleitete, schön und gut, aber was ist daran denn frauenspezifisch? Anders gefragt, hätte es die weiblichen Aufpasserinnen wirklich gebraucht?
Klar können Männer auch gendergerecht bauen, das streiten wir nicht ab.
Jedoch, so die Planerin und LARES-Präsidentin Nathalie Herren.
Das ist ein wichtiger Punkt in diesen Planungsprozessen, dass überhaupt jemand mit am Tisch sitzt, der sich darum kümmert, dass man die Interessen abwägt.
Kurz und gut.
Wir wollen, dass gendergerecht gebaut wird, weil dies erhöht die Qualität.
Sagt die LARES-Projektleiterin. Die LARES oder Laren waren übrigens die Schutzgeister für Häuser und Höfe in der römischen Mythologie. Für die alten Römer waren diese Geister noch rein männlichen Geschlechts.
Der Bericht von Toni Koller. Es ist 18 Uhr und gut 35 Minuten, das Echo-Dossier. Es geschah vor genau 40 Jahren, am 4. April 1968. Eine Kugel tötete den schwarzen US-Bürgerrechtler Martin Luther King, als dieser auf dem Balkon eines Motels in Memphis, Tennessee, stand. Der Mord an dem Geistlichen, der ohne Gewalt die Gleichberechtigung der Schwarzen erreichen wollte, löste eine Welle von Krawallen aus.
I have a dream, lautet der berühmteste Satz von Martin Luther King. Keep the dream alive, war die Antwort nach seiner Ermordung. Der Traum soll weiterleben. Was ist aus diesem Traum geworden in den letzten 40 Jahren? Aus Memphis der Bericht von Peter Vögeli.
Wissen es die Leute schon, fragte Robert Kennedy, der sich am Abend des 4. April 1968 in Indianapolis befand und eine Wahlkampfrede halten sollte. Kennedy bewarb sich damals um die demokratische Präsidentschaftsnomination. Nein, das haben wir Ihnen überlassen, sagten seine Mitarbeiter, und so trat Robert Kennedy mit der Botschaft von der Ermordung Martin Luther Kings vor seine entsetzten Anhänger.
I have some very sad news for all of you, and I think sad news for all of our fellow citizens and people who love peace all over the world. And that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis, Tennessee.
Stunden zuvor. Martin Luther King hatte sich im Lorraine Motel in Memphis noch eine Kissenschlacht mit seinem Mitarbeiter Andrew Young geliefert und eine Gruppe von Bürgerrechtlern wollte eben zum Nachtessen zu Pfarrer Billy Kiles aufbrechen, der in Memphis wohnte. Kiles stand neben King, als dieser scherzhaft zum jungen Bürgerrechtler Jesse Jackson sagte, «Jesse, gehst du auch zu Kiles?» Und dieser antwortete, «Ja, ja, ich habe zwar keine Krawatte, aber Appetit.»
«Jesse Jackson!» You're not dressed for dinner. Are you going to Kyle's house? He said, yeah, I'm going, but I don't need a shirt and tie. I have an appetite.
Kyle's erinnert sich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Er ist der Mann, der neben King auf dem Balkon des Motels stand, als der tödliche Schuss fiel.
And I walked and got away about 5 or 6 steps. And the shot rang out. Kapow!
Kyle's hatte sich gerade abgewandt, als er einen Schuss hörte. Er drehte sich um und sah, wie King in seinem Blut lag. Der Schuss hatte ihn mitten ins Gesicht getroffen.
I rushed to his side. There was a gaping hole in the right side of his face. There was a bigger wound under his shirt I could not see. But blood was everywhere.
40 Jahre später.
Excuse me. He got 2 bears.
Yeah, he shot a room.
Schulklassen drängeln sich vor das Zimmer des einstigen Motels, in denen King seine letzten Stunden verbrachte. Der hatte ja 2 Betten, staunt ein kleines Mädchen. Und ein anderes Kind steht fassungslos vor dem altertümlichen Fernseher. Sogar Zigarettenkippen liegen noch in den Aschenbechern.
Yes, actually it is. I mean, this is the room where Dr. King spent his last hours on this earth.
Ja, hier verbrachte Martin Luther King seine letzten Stunden, sagt Beverly Robertson. Sie ist die Direktorin des eindrücklichen Civil Rights Museum, das heute im einstigen Lorraine Motel und einem Anbau untergebracht ist. Das Museum zeigt eine blutige Geschichte, die erst ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Dass man aufgehängt wurde, weil man schwarz war. Dass Busse angezündet wurden, nur weil Schwarze nicht in den hinteren Reihen saßen. Dass Schwarz und Weiß in getrennten Armeeeinheiten im Zweiten Weltkrieg gegen Hitler kämpften, den schlimmsten Rassisten aller Zeiten. Dass schwarze Soldaten nicht Blut für Weiße spenden durften. Das ist Vergangenheit. Aber eines fällt auf. Die Schulklassen, die durch das Museum geschleust werden, sind entweder nur weiß oder nur schwarz. Wie steht es um Martin Luther Kings Traum heute? Die Frage geht an Kings Namensvetter Marvin King, ein schwarzer Professor, der an der Universität von Mississippi Politik und Geschichte des Südens lehrt. Für King wäre es 1968 noch unvorstellbar gewesen, dass ein schwarzer Professor an der University of Mississippi sein könnte.
The fact that somebody like me is teaching at the University of Mississippi would have been, I would probably think, incomprehensible to him in 1968. He would be happy.
Zu Kings Lebzeiten 1962 gab es an der Universität von Mississippi Ausschreitungen und 2 Tote, als sich der erste schwarze Student einschreiben wollte. Und der damalige Gouverneur von Mississippi, Ross Barnett, stellte sich dem schwarzen Studenten James Meredith persönlich in den Weg, als dieser sich immatrikulieren wollte.
I'm a Mississippi segregationist and I am proud of it.
Er sei ein Verfechter der Rassentrennung und stolz darauf, sagte Barnett damals. Heute sind die Rassengesetze aufgehoben. Gesetzlich sei die Gleichstellung von Schwarz und Weiß erreicht, sagt Marvin King, aber seit einer Generation, Seit 30 Jahren habe sich im Süden der USA gesellschaftlich wenig verändert, bestünden die Rassenschranken in den Köpfen und Herzen weiterhin.
The law has changed all that it's going to change. The only way to get any more interaction and integration is through people's hearts and minds changing, and that really hasn't changed, I don't think, too much in the last generation.
Auch noch heute seien die Studentenverbindungen an der Universität von Mississippi nach Rasse getrennt. Und wenn er joggen gehe, sagt der schwarze Professor Marvin King, winke ihm niemand zu. In Texas, wo er herkomme, sei dies ganz anders gewesen.
I go jogging and these are the things that you can't prove. And in Texas, when you go running, people wave at you. Nobody ever does that here in Mississippi.
900.000 Schwarze sitzen zurzeit im Gefängnis, überproportional viele, und es geht der Spruch in Amerika um, es seien mehr Schwarze hinter Gittern als am College. Barack Obama hat unlängst in einer aufsehenerregenden Rede das Tabuthema Rasse aufgegriffen, nachdem die Hasstiraden seines einstigen Pfarrers Jeremy Wright gegen Amerika, das weiße Amerika, Obamas Kandidatur bedrohten. Die meisten Dissonanzen zwischen Schwarz und Weiß seien auf die Vergangenheit der Sklaverei und Rassensegregation zurückzuführen, sagte Obama.
We do not need to recite here the history of racial injustice in this country. But we do need to remind ourselves that so many of the disparities that exist between the African American community and the larger American community today can be traced directly to inequalities passed on from an earlier generation.
Obama ist der Kandidat einer neuen Generation von Schwarzen, einer, der davon profitiert, dass Bürgerrechtler wie Martin Luther King die gesetzlichen Rassenschranken niedergerissen haben, einer, der in Harvard studieren konnte. Und Obama fordert die Schwarzen auch auf, Passivität und mangelnde Eigeninitiative heute nicht mit der Vergangenheit von gestern zu entschuldigen. Was würde es bedeuten, wenn Barack Obama Präsident der Vereinigten Staaten würde? Die Frage geht an Pfarrer Billy Kiles, der an jenem tragischen 4. April 1968 neben Martin Luther King stand. Die Antwort überrascht. Ein Präsident Obama würde einfach belegen, was wir schon wissen und wie weit wir schon gekommen sind, sagt Kiles.
It would certify so many things that we already knew. Yeah.
Die etwas bittere Antwort zeigt, der Stab, den die Bürgerrechtler und Martin Luther King getragen haben, ist an eine andere Generation übergegangen. Martin Luther King musste in erster Linie um die gesetzliche Gleichstellung von Schwarz und Weiß kämpfen, obwohl dies nicht sein einziges Ziel war. Jetzt geht es um die tatsächliche Gleichberechtigung. Das könnte eine von Obamas Aufgaben sein.
Der Traum des Martin Luther King, was davon Realität geworden ist und was immer noch Traum ist, das war der Dossierbericht von Peter Vögeli.
Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.